Ja, einer der bekanntesten Geschichten im Neuen Testament ist wahrscheinlich die Geschichte von Jesus und der überführten Ehebrecherin. Der Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, wurde wohl millionenfach wiederholt und das nicht nur von überzeugten Christen. Und das ist eigentlich interessant, denn in der Bibelwissenschaft ist man sich nicht einig darüber, ob diese Geschichte überhaupt ins Neue Testament gehört oder nicht. Auch einige konservative Theologen denken, die Geschichte gehört eigentlich nicht zum ursprünglichen Text. Meines Erachtens gibt es aber genügend Gründe, die für die Echtheit dieses Abschnittes an dieser Stelle sprechen. Ich habe eine kurze Gegenüberstellung der Gründe dafür und dagegen aufgeschrieben. Die findet ihr auf dem Zettel, der da auch aufliegt. Und da könnt ihr dann diese nachlesen. Ich möchte jetzt keine theologische Vorlesung halten hier, sondern euch das Evangelium verkündigen. Aber ich denke, dass eben diese Geschichte an dieser Stelle im Johannesevangelium hineingehört. Und weil wir diese Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin so gut kennen, möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf vier Dinge lenken, die wir beim Lesen gerne übersehen. Wir wollen nun zuerst die ganze Geschichte anhören. Sie steht im Johannesevangelium, Kapitel 8 und da die Verse 1 bis 11. Johannes 8, Vers 1 bis 11. Jesus aber ging an den Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Als Jesus sich aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr: Frau, wo sind die, deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dich jetzt bitten, dass du die Augen von unseren Herzen aufmachst, dass wir die Wunder in deinem Gesetz sehen können. Amen. Titel der Predigt also: Jesus und die Sünderin. Und was wir gerne übersehen, das erste ist: Der Mann wird nicht angeklagt. Nun, Schriftgelehrte und Pharisäer, die kommen zu Jesus, der sich da im Tempelbezirk findet. Und dort ist eine Menschenmenge und Jesus lehrt diese Leute. Es ist am sogenannten Laubhüttenfest, beziehungsweise am Ende dieses Festes, das eine ganze Woche dauert im Herbst. Das ist nun vorbei und vermutlich sind noch viele Leute in Jerusalem. Und das Laubhüttenfest war ein fröhliches Fest mit vielen Volksmengen, die da extra dazu nach Jerusalem gekommen sind. Und das war auch feuchtfröhlich. Und da kommt es natürlich schon mal vor, dass die falsche Frau im Bett des falschen Mannes landet, wie das hier eben der Fall war. Und die offiziellen Religionsführer, die kommen nun zu Jesus mit dieser Frau und sie wollen von ihm wissen: Was tust du jetzt mit dieser Frau, die da auf frischer Tat ertappt worden ist, laut dem Gesetz des Mose hat sie aufgrund ihres Ehebruchs die Todesstrafe durch Steinigung verdient. Nun, was an dieser Stelle oft übersehen wird, ist die Tatsache, dass es ja für einen Ehebruch immer zwei Personen braucht. Und wenn die Frau auf frischer Tat ertappt wurde, dann wurde ja offensichtlich auch der Mann auf frischer Tat ertappt. Aber wo ist der Mann hier in dieser Geschichte? Der fehlt. Das mosaische Gesetz gebietet nämlich, dass die Frau und der Mann verurteilt werden müssen. Warum schleppen sie jetzt nicht beide zu Jesus? Hier sehen wir etwas von der Unaufrichtigkeit dieser Männer. Es geht ihnen eigentlich gar nicht um die Gerechtigkeit oder darum, dass hier ein rechter Prozess geführt wird. Es geht ihnen nicht darum, sich das ganze Unrecht anzuhören. Und das geschieht immer wieder. Man hat es auf den Schwächeren abgesehen, weil man den Schwachen eher festnageln kann. Das ist schon in der Schule so. Werden Kinder bestraft, da wird zuerst mal der laute Störenfried bestraft. Obwohl das intelligente, sanfte Kind mit den unschuldigen, großen Augen hinter ihm eigentlich die Ursache für den Lärm war. Und so heißt es im Buch der Sprüche so schön: Ein jeglicher ist zuerst in seiner Sache gerecht, kommt aber sein Nächster hinzu, so findet sich's. Also es gibt immer zwei Seiten eines Problems. Und schau in dein eigenes Leben und frage dich, wie oft bist du getäuscht worden? Hast du dich getäuscht in der Beurteilung von Menschen, weil du nur eine Seite gehört hast? Aber Jesus sieht natürlich die ganze Wahrheit. Sein ganzes Verhalten, seine Körpersprache verrät, dass man ihm nichts vormachen kann. Im Psalm 11, Vers 4 heißt es, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel, seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Das ist der große Trost für jede Ungerechtigkeit, die in diesem Leben niemals aufgedeckt wird. Der Herr sieht alles und er wird einst im jüngsten Gericht alles zurechtrücken. Wir haben einen gerechten Gott, und er wird gerecht richten. Jesus sagt es auch in Matthäus 12, ich sage euch, dass jeder Mensch am Tag des Gerichts Rechenschaft geben muss von jedem unnützen Wort, das er geredet hat. Und wenn das schon für jedes unnütze Wort gilt, wie viel mehr natürlich von jeder ungerechten Tat. Und so war ja eigentlich auch diese Tat der Pharisäer ungerecht, weil sie sich nicht um Gerechtigkeit bemüht haben, sondern es ging ihnen um etwas ganz anderes. Diese Szene hier war nur ein Vorwand. Es geht ihnen auch nicht um die betrogenen Ehepartner, die ja den Schaden hatten. Und das führt uns zum zweiten Punkt bereits. Die Schriftgelehrten haben es auf Jesus abgesehen. Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollen, wie gesagt, nicht die Rechtsordnung einhalten. Sie benutzen diese Frau als Werkzeug für ihre eigenen üblen Absichten. Schon seit Jesus in der zweiten Hälfte der Festwoche öffentlich auftritt, da wollen sie ihn verhaften. Kurz vorher haben sie ihre Knechte ausgesandt, um Jesus irgendwie in Gewahrsam zu nehmen. Doch diese Knechte, die kommen völlig verdattert zurück und sagen, noch nie hat ein Mensch so geredet wie er. Sie konnten ihn nicht fesseln, sondern sie wurden gefesselt von den Worten von Jesus. Und nun müssen die Pharisäer selber Hand anlegen und einmal mehr versuchen, Jesus eine Falle zu stellen. Und die Ehebrecherin hier, die bietet eben eine gute Gelegenheit dazu. Sie wissen, Jesus geht barmherzig mit den Sündern um und vielleicht können sie ihn ja hier packen. Lässt Jesus die Ehebrecherin laufen, könnten sie ihm vorwerfen vor dem Hohen Rat, er hat das mosaische Gesetz übertreten. Fordert Jesus zur Steinigung der Frau auf, hätten die Schriftgelehrten die römischen Autoritäten rufen lassen, denn es war den Juden unter römischer Besatzung verboten, selbst die Todesstrafe auszuführen. Die Frage also nach dem Strafmaß, nach dem Richtigen, war eine Falle. So oder so, Jesus konnte hier nur verlieren. Er steckte in einem Dilemma. Nun, vielleicht hast du dich auch schon in einem Dilemma befunden. Was du auch sagst, du kannst eigentlich nur verlieren. Ein Ja ist falsch, aber auch ein Nein ist falsch. Du befindest dich in einer Sackgasse. Aber in den Augen des Herrn gibt es keine Sackgassen. Unser Problem besteht meistens darin, wenn wir diese Dinge betrachten, diese Dilemmas betrachten, dass wir nur das unmittelbare Ergebnis vor Augen haben. Wenn ich mich so entscheide, passiert das und das ist schlecht. Und wenn ich mich anders entscheide, geschieht das, aber auch das ist schlecht. Was kann ich tun? In solchen Situationen ist es nötig, unsere Augen von den unmittelbaren Folgen abzuwenden. Denn der Herr macht uns nicht für die unmittelbaren Folgen einer Handlung verantwortlich, wenn die Handlung selbst richtig ist. Das heißt, ich frage bei einem Dilemma nicht, was passiert unmittelbar nach meiner Entscheidung, sondern ich frage vielmehr, was ist vor Gott richtig? Was ist vor Gott richtig? Was hat er in seinem Wort über eine solche Entscheidung offenbart? Und das Resultat, auch wenn beide Resultate in meinen Augen zunächst negativ ausfallen, das Resultat kann ich dem Herrn überlassen. Selbst wenn es zunächst vielleicht sich nachteilig auf mich oder meinen Ruf auswirken würde. Der Herr sorgt letztlich für mich. Und ähnlich geht Jesus selbst auch mit dieser Herausforderung um. Und so können wir an dieser Stelle eben von ihm lernen. Und das führt uns schon zum dritten Punkt. Jesus bestätigt das Gesetz. Es ist ja interessant, dass Jesus eigentlich gar keine Antwort gibt auf die Frage. Er tut nur etwas Eigenartiges. Er bückt sich und schreibt mit dem Finger auf den Boden. Zweimal erwähnt Johannes das. Aber was schreibt er eigentlich genau auf den Boden? Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, denke ich, was schreibt wohl Jesus auf den Boden? Viele Kommentatoren denken, dass Jesus mit dieser Geste zeigt, dass er eigentlich keine Lust hat, sich mit diesen hartherzigen Schriftgelehrten auf eine Diskussion einzulassen. So geht er eigentlich nicht auf sie ein, sondern er bückt sich und kribbelt einfach irgendwelche Figuren in den Staub am Boden. Ein Kommentator gibt einen interessanten Hinweis jedoch auf Jeremia 17, Vers 13. In Jeremia 17, Vers 13, da heißt es folgendes: Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Das kommt aus einer Gerichtsrede von Jeremia, in der er darauf hinweist, dass Jerusalem dabei ist, sein Erbe zu verlieren. Das heißt, dass Jerusalem zerstört werden wird, weil es abgefallen ist. Und hier haben wir eine ähnliche Parallele eigentlich, weil die Situation wieder ähnlich ist, dass Jesus den Schriftgelehrten in diesem Kontext deutlich macht, ihr werdet verlieren die Stadt und es wird ein Wehe über euch kommen. Und so schreibt er wie Jeremia in den Sand, also Jeremia hat nicht in den Sand geschrieben, sondern er hat gesagt, euer Name wird in den Staub geschrieben werden. Mit anderen Worten, der bleibt nicht in Fels gemeißelt, sondern er wird verwehen. Ihr werdet nicht bleiben. Diese Sichtweise scheint mir vertretbar zu sein. Sein Schweigen und auf den Boden schreiben ist ein prophetisches Gerichtszeichen, das die Pharisäer eigentlich an Jeremia erinnern müsste. Nun, aber die Pharisäer lassen ihn, wie gesagt, nicht in Ruhe. Sie fordern ihn heraus, bis er eine Antwort gibt. Und das ist die berühmte Antwort, die wir eben alle kennen, die viele Menschen kennen, die fröhlich sündigen und dann eben sagen, ja, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und damit sind sie gerechtfertigt, denken sie. Aber es ist tatsächlich eine sehr weise Antwort von Jesus. Zunächst einmal wendet sich Jesus nicht gegen das Gesetz des Mose. Jesus geht mit der Sünde nie zimperlich um. Wir wissen ja, was Jesus in der Bergpredigt lehrt. Er sagt einerseits, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Jesus ist kein Gesetzesübertreter. Im Gegenteil, er zeigt den Heuchlern, wie oberflächlich ihr Verständnis vom Gesetz ist und erklärt sie auf, dass Mord bereits und auch Ehebruch bereits im Herzen beginnt. Wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Das sind die klaren Worte von Jesus. Darum stimmt Jesus dem Mose in Bezug auf Ehebruch zu. Das ist eine Sünde, eine Gesetzesübertretung. Aber er ergänzt dann eben, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist eine sehr erstaunliche Art und Weise, wie Jesus diese heuchlerischen Männer von ihrer eigenen Sünde überführt und ihnen deutlich macht, ihr seid kein bisschen besser als diese Frau. Das wahre Problem ist nicht diese Frau. Sie ist schuldig, sie hat das Gebot übertreten. Aber schaut, wie durchtrieben und böse euer eigenes Herz ist. Ihr wollt mich töten, obwohl ich euch nichts getan habe. Denn das ist, das sagt er so nicht wörtlich, aber das ist ja eigentlich die Intention, die sie haben mit ihrer Fangfrage. Sie wollen Jesus verhaften, ihn überführen als Gesetzesübertreter. Seht ihr eure eigene Heuchelei? Diese Männer hatten die Gebote zigfach übertreten. Wie oft setzt sich Jesus hier mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern auseinander in den Evangelien? Sie sind neidisch, sie haben keine echte Nächstenliebe, sie sind hungrig, gierig nach Geltung, nach Bedeutung. Ihnen geht es bei ihrer Frömmigkeit nie um Gott, sondern eigentlich um ihre eigene Ehre. Jesus klagt das an anderen Stellen ein. Ihr steht da an den Straßenecken mit euren Zotten und tut so, als ob ihr beten würdet, die frommen Pharisäer. Diese Dinge klagt er ihnen gegenüber an. Und das wussten die Leute selber. Und es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir lesen, sie aber hörten es und entfernten sich einer nach dem anderen, die Ältesten voran. Wahrscheinlich waren die älteren Schriftgelehrten schneller bereit zuzugeben, dass sie genauso schuldig waren wie diese Frau. Denn je länger ein Mensch lebt, desto mehr erkennt er, dass er ein Sünder ist. Je länger man lebt, desto weniger kann man dieser Tatsache ausweichen. Man hat zu lange gelebt, zu vieles erlebt, dass man sich selber nicht kennen würde. Die Tatsache, dass wir im Laufe unseres Lebens oft nicht das Dümmste tun, zu dem wir fähig wären, ist allein Gottes Gnade zu verdanken, der uns vor uns selbst bewahrt. Warum tun manche Menschen solche idiotischen, dummen Dinge und werden dabei ertappt und andere tun diese Dinge nicht? Vieles hat mit Gnade zu tun. Oder damit, dass wir einfach nicht die Gelegenheit hatten, so etwas Dummes zu tun. Nun, vor einiger Zeit, vor vielleicht einem Jahr oder so, da gab es diese, grünliberale Parteipolitikerin Sanja Ameti in den Medien. Ich weiß nicht, das geht ja alles heute so schnell wahrscheinlich, weiß keiner mehr von euch, was die getan hat. Vielleicht wissen es noch Einzelne. Sie bezeichnet sich als agnostische Muslimin. Und sie ist eine intelligente Frau mit scharfer Zunge. Sie hat eine Dummheit gemacht. Sie hat mit ihrer Pistole, in der Freizeit schießt sie auch Pistole, Und sie hat eine, ein Bild von Maria mit dem Jesuskind benutzt als Zielscheibe und hat darauf geschossen. Aber nicht nur das, sie hat die Bilder veröffentlicht in den sozialen Medien. Nun, Frau Ametti hat sich kurz darauf dann entschuldigt beim Bischof in Chur und der katholischen Kirche, nur bei denen. Vielleicht hätte sie besser sich noch bei Jesus selber entschuldigen sollen. Das wäre wahrscheinlich noch besser gewesen, aber das kommt ja vielleicht noch. Nun ist aber interessant, was in den Herzen von manchen Medienkonsumenten vorgegangen ist, wo diese Frau auf diese schreckliche Art und Weise gesündigt hat. Und ich musste mich schon selber fragen, welche Gefühle und Gedanken tauchen da bei mir auf? Stehen einige von uns nicht in der Gefahr, die Frau Ametti mental auf die Straße zu zerren, damit sie gesteinigt wird? Ich kenne solche Gefühle, wenn es mich persönlich betrifft. Aber ist das nicht genauso sündhaft? Und tatsächlich, die Frau hat Morddrohungen erhalten und ist übel beschimpft worden und hat sich eine Zeit lang nur noch mit Polizeischutz aus dem Haus gewagt. Wie gesagt, wie viele Dummheiten waren schon in meinem Herzen. Aber ich habe sie nicht ausgeführt, weil ich keinen Mut hatte vielleicht oder keine Zeit oder kein Geld, kein Einfluss oder auch keine Möglichkeiten. Wie oft hat Gott mit seiner Gnade mich zurückgehalten, nicht nur meine Sünde vergeben, sondern auch mit seiner kraftvollen und aktiven Gnade mein sündhaftes Potenzial eingedämmt und dafür gesorgt, dass es nicht zur Handlung kommt. Auch das haben wir allein der Gnade Jesu zu verdanken und nicht unserer vorbildlichen Frömmigkeit. Wie oft, dass das passiert ist, das werden wir vielleicht einmal im Himmel erfahren. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Durch die Sünde anderer möchte Jesus mir meine eigene Sünde vor Augen halten. Jesus, der am Kreuz gehangen ist, sagt mir, hier hättest ja eigentlich du hängen müssen für deine Sünde. Niemand kann mit dem Finger auf die Sünden anderer zeigen, denn das Kreuz ist der gnädige Fingerzeig Gottes, mit dem er auf meine Finger zeigt, auf meine Sünden zeigt. Hier starb Jesus für dich und auch wegen dir. Und das führt uns zum letzten Punkt. Jesus ermahnt die Ehebrecherin. Das vierte, was manchmal übersehen wird, ist die Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin. Zuerst fragt er sie, wo sind sie, deine Ankläger? Ihre Antwort ist, sie sind weg, und Jesus sagt, dann verurteile auch ich dich nicht mehr. Nun, das wird von manchen Zeitgenossen so verstanden, als ob Jesus mit allen möglichen und unmöglichen sexuellen Präferenzen und Ausdrucksformen einverstanden sei. Sie denken ungefähr in diese Richtung, Jesus hat die Verurteilung über die sexuelle Sünde dieser Frau weggenommen und daraus lernen wir, was immer du in deinem Herzen fühlst, ist für Jesus okay. Er hat es quasi gesagt, okay, kein Problem mehr. Und wenn dich ein Mensch verurteilt, dann ist das sein Problem, Jesus verurteilt dich dafür nicht mehr. Das ist zwar eine eigenartige Schlussfolgerung aufgrund dieses Textes, aber so scheinen manche Leute tatsächlich über Jesus zu denken. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Jesus hier meint. Er sagt der Ehebrecherin, ich verurteile dich nicht mehr. Also das Urteil ist tatsächlich aufgehoben. Geh hin und sündige nicht mehr. Sündige nicht mehr. Also Jesus nennt diesen Ehebruch jetzt nicht plötzlich auf etwas anderes, vielleicht Seitensprung oder offene Beziehung, sondern es ist immer noch Sünde. Er begnadigt die Ehebrecherin, er vergibt ihr die Sünde, rechnet sie nicht mehr an, aber die Sünde ist und bleibt, was sie eben schon immer war. Und dafür wird er am Kreuz bezahlen, aus der Sicht dieser Frau damals. Er bezahlt für das Verbrechen dieser Frau. Es ist und bleibt eins. Jesus hat durch seine Vergebung die Sünde nicht plötzlich in etwas Neutrales verwandelt. Darum sagt Jesus schließlich, dass sie jetzt nicht mehr sündigen soll. Sie soll aufhören. Jesus legitimiert hier gar nichts. Er sagt, hör ab sofort auf, in der Sünde des Ehebruchs zu leben. Also wenn Jesus hier sagt, sündige nicht mehr, dann meint er damit nicht sozusagen, dass die Frau jetzt sofort aufhören könne mit allerlei Sünden. Sondern er sagt damit, höre auf, in der Sünde des Ehebruchs zu leben. Bringe dein Leben in Ordnung. Sie soll wieder gut machen, was sie noch wieder gut machen kann und dann eben nach Gottes Ordnungen leben. Und das bedeutet auch, die tiefer liegenden Probleme für einen Ehebruch anzupacken. Ein Ehebruch kommt ja nicht einfach aus heiterem Himmel. Bestimmte Voraussetzungen sind geschaffen worden, die den Ehebruch ermöglicht haben. Nun, wir kennen die Motive der Frauen und dieses Mannes überhaupt nicht. Aber nehmen wir einmal an, die Frau hat zunächst aus nachvollziehbaren Gründen einfach nur seelische Intimität und maskuline Nähe gesucht, weil ihr Mann sie vernachlässigte. Und sie hat überhaupt nicht an Ehebruch gedacht. Aber das war bereits der Anfang, der falsche Schritt in die falsche Richtung. Und solche Dinge gilt es in Ordnung zu bringen. Und dann wird auch gerne übersehen, dass die Sündenvergebung von Jesus eben Verpflichtungen mit sich bringt. Sündige nicht mehr. Manche Menschen würden gerne das Vergebungsangebot von Jesus annehmen und dann aber einfach weiterleben wie bisher. Doch auch das geht nicht. Wer die Vergebung von Jesus angenommen hat, der setzt alles auf eine Karte. Jesus wird helfen, ganz ohne Zweifel. Aber das Leben wird nicht mehr das gleiche bleiben wie zuvor. Und wie das aussehen kann, möchte ich anhand eines Beispiels zeigen, das ihr vielleicht in ähnlicher Weise schon gehört habt, mit einem Beispiel, einem beeindruckenden Beispiel aus neuerer Zeit. Eine Frau namens Rosaria Butterfield, die erwarb ihren Doktortitel an der Ohio State Universität im Jahr 92. Die war von 92 bis 2002 im Fachbereich Englisch und im Programm für Frauenstudien tätig. Sie erhielt dann eine Festanstellung etwas später und ihr primäres Fachgebiet war die kritische Theorie. Ich möchte euch jetzt nicht damit langweilen, aber sie spezialisierte sich innerhalb der kritischen Theorie auf die Queer-Theorie. Also alles, was wir unter LGBTQ+ und so weiter verstehen. Und ihr spezielles Fachgebiet war die Literatur des 19. Jahrhunderts, beeinflusst von Freud, Hegel, Marx, Darwin und so weiter. Und sie war auch sehr aktiv in der LGBTQ+-Bewegung tätig. Sie leitet, beriet Studentengruppen. Sie war sogar Mitverfasserin eines universitären Papieres, das sagte, wie die gleichgeschlechtlichen Paare ihre Sexualität ausleben können im Rahmen der Universität. Und sie setzte sich zusammen mit ihrer lesbischen Partnerin aktiv für die rechtlichen Fortschritte ein. Also eine Frau, selbstbewusst, lesbisch, voll in diesem Kuchen, den wir wahrscheinlich die meisten von uns denken, boah, da würde ich mich nie hinwagen, irgendwie das Evangelium zu predigen. Und als die Frau da recherchierte für einen Artikel, für einen Zeitungsartikel, berichtet sie über die evangelikale Männerbewegung Promise Keepers. Schreibt einen Artikel, einen kritischen, und ein reformierter Pfarrer, der zufällig in ihrer Wohngegend lebt, schreibt darin auf einen Leserbrief, den sie einfach nicht einordnen kann, ist der jetzt für oder gegen meine Sicht? aber sie war gefesselt von diesem Brief. Und weil sie in der Nähe war, versuchte sie Kontakt herzustellen und der Pfarrer lud sie zum Essen ein und da entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen ihr, der Dozentin, und dem älteren Pfarrer-Ehepaar. Und die Frau, die war nicht in einer Lebenskrise, sie suchte nicht einen Anker für ihr Leben oder für den Sinn des Lebens, sondern wie gesagt, sie war eine selbstbewusste, starke Frau. Ihr Leben schien sie fest im Griff zu haben. Nach 2 Jahren intensiver Gespräche und viel Gastfreundschaft kam Frau Butterfield zum Glauben an Jesus. Aber was heißt das jetzt für diese Frau in dieser extremen Stellung? Was heißt das für ihr ganzes Leben? Sie lebt mit einer Frau zusammen. Sie ist engagiert, eine führende Position in dem Staat New York in dieser Bewegung. Was soll sie tun? Jesus fordert, geh hin und sündige nicht mehr. Aber was heißt das jetzt in ihrem Fall? Nun, sie tat erst einmal, was ihr möglich war und zog bei ihrer Lebenspartnerin aus. Das war natürlich alles andere als einfach, wie wir uns das vorstellen können. Aber was ist jetzt mit ihrer sexuellen Orientierung? Die war jetzt nicht einfach weg. Da kann sie nicht einfach einen Knopf drücken. Und das war sie sich bewusst. Und sie sagte sich, ich bin damit überfordert. Darum, ich fange lieber mit etwas an, wo ich dran arbeiten kann. Ich arbeite an meinem Stolz. Und das tat sie dann auch. Sie las in der Bibel, was die Bibel über Stolz sagt. Sie sprach mit dem Pfarrer, dessen Gemeinde sie jetzt besuchte. Sie wuchs im Verständnis der Gnade Gottes und sie fand die Ursachen ihres Stolzes und so weiter. Und während sie an diesen Dingen arbeitete, veränderte sich langsam auch ihre sexuelle Orientierung. Und heute ist sie selber mit einem Pfarrer verheiratet, hat 4 Kinder und 2 Großkinder, setzt ihre Fähigkeiten für die Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus ein und für die Verbreitung eines biblischen Welt- und Menschenbildes. Nun, was will ich mit diesem Beispiel zeigen? Warum benutze ich jetzt nicht das Beispiel einer Ehebrecherin, das wir ja in der Bibel haben? Ich möchte einfach zeigen, dass das Evangelium und die Worte Jesu eine Kraft haben. Geh hin und sündige nicht mehr. Diese Worte sind im Mund Jesu, haben die gleiche Kraft wie seine Worte, Lazarus, steh auf und komm heraus. Der tote Lazarus lag tot da und konnte sich nicht bewegen. Und das ist die Situation von allen Menschen. Sie können sich nicht verändern. Sie können nicht Gott wohlgefällig leben. Aber wenn Jesus mit seiner Stimme spricht, dann kommt Leben hinein in unsere Seele. Geh hin und sündige nicht mehr, ist darum keine Überforderung, wenn Jesus Christus diese Worte spricht und er fängt an, uns zu verändern. Schmerzhafte Worte, tatsächlich, aber sie haben eine Kraft zur Veränderung. Sie führen in immer größere Freiheit und in die Weite, weil es eben gnädige Worte unseres Herrn Jesus sind. Es fängt an mit der Vergebung, mit der Neuschöpfung unserer Seele und es geht weiter mit der anhaltenden Veränderung in das Bild des Menschen, den Jesus sich vorgestellt hat, als er uns geschaffen hat. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das immer mehr erfahren dürfen. Vertraue Jesus. Er vergibt. Vertraue Jesus, er schafft neues Leben. Und vertraue Jesus, er gibt dir täglich Kraft für das, was heute vor dir liegt und was er von dir fordert. Mit seinem Tod hat er nicht nur deine Vergebung gesichert, sondern auch deine Heiligung und deine Veränderung. Amen.